Bei manchen Aussagen von tatsächlichen oder vermeintlichen Finanzexperten bezüglich Bitcoin stelle ich mir die Frage, wieso sie Bitcoin allem Anschein nach einfach nicht begreifen wollen. Und genau darum soll es in dieser Folge von Rückblock, die unsere Folge 189 zusammenfasst, gehen. Grundlage der Folge ist ein Artikel von Jesse Myers, der wiederum auf einem Meme basiert. Für diejenigen, die die Folge nur anhören, eine kurze Umschreibung eben dieses Memes. Abgebildet ist eine IQ-Skala, unterteilt in drei Bereiche. Die ersten 16% der Skala, also links, stellen die Menschen mit einem eher niedrigen IQ dar. Die nächsten etwa 68%, also die Mitte, die große Masse der Menschen, stellt die Menschen dar, die eben einen durchschnittlichen IQ haben. Und die letzten 16% ganz rechts stellen die Menschen mit hohem IQ dar. Hinsichtlich der Einschätzung der Intelligenzverteilung würden wir mitgehen, weil wir davon ausgehen, dass Intelligenz eben normal verteilt ist. Die in Anführungszeichen Dummen gehen davon aus, dass der Bitcoin-Preis auf 250.000 Euro oder mehr steigen wird. Die große Masse ist etwas sauer und schaut eben erbost, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass Bitcoin auf 250.000 Euro oder mehr steigen kann. Am oberen Ende der Skala, die oberen 16%, befinden sich eben die Schlauen, die Bitcoin-Maximalisten, dargestellt mit einem Riesenhirn, die ebenfalls davon ausgehen, dass Bitcoin auf 250.000 Euro steigen wird, dies aber im Gegensatz zu den in Anführungszeichen Dummen sehr fundiert begründen können. Die Idee des Autors ist nicht, dass alle Menschen dumm sind, die Bitcoin ablehnen. Die Grundthese ist vielmehr, dass es intelligente Menschen gibt, die Bitcoin begreifen und befürworten, die Bitcoin-Maximalisten. Aber es gibt eben auch intelligente Menschen, die Bitcoin nicht begreifen wollen oder ablehnen. Er nennt diese Menschen Yuppies und Yuppies sind hochgebildete Menschen, beispielsweise aus dem Finanzsektor. Die Bitcoin-Maximalisten unterscheiden sich von diesen Yuppies jetzt durch den Faktor Systemvertrauen. Wenn wir uns jetzt nur diesen Bereich anschauen, sprich den Bereich der Menschen mit hohem IQ, stellen wir fest, dass wir auf der einen Seite, in seinem Schaubild dargestellt oben rechts, die Menschen haben, die eine hohe Intelligenz aufweisen und ein hohes Systemvertrauen haben, also seine Yuppies. Und oben links befinden sich die Bitcoin-Maximalisten, die ebenfalls hochintelligent sind, aber dem System gegenüber eher misstrauisch eingestellt sind. Dass im Artikel möglicherweise IQ mit Bildung gleichgesetzt wird, haben wir in der Hauptfolge thematisiert. Diesen Aspekt möchte ich aber für diese Kompaktfolge ausklammern und im Folgenden lieber von Bildung sprechen. Und nun folgen vier Gründe, weshalb die Finanzelite Bitcoin einfach nicht begreifen möchte. Punkt 1. Offenheit. Hier stellt sich die Frage, wie offen man nach dem Durchlaufen einer klassischen Ausbildung überhaupt noch sein kann. Nach der Schule folgt für die meisten Menschen in der Finanzelite regelmäßig eine universitäre, eine akademische Laufbahn. Und in dieser folgt man regelmäßig der Meinung des eigenen Profs bzw. bekommt mindestens seine Ansichten mit auf dem Weg. Selbstverständlich setzt man sich auch mit anderen Auffassungen auseinander, beispielsweise in Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, aber gegebenenfalls bekommt man doch den ein oder anderen halben Punkt mehr, wenn man sich der Meinung des eigenen Profs anschließt. Da dieses Szenario alle durchleben, spiegelt sich das selbstverständlich auch bei der Arbeit und später im Job wider. Es gibt also eine gewisse Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Etwas konkreter, man erhält eine gewisse Prägung dahingehend, wie die Dinge zu laufen haben. Man hat also eine Art Wertekorsett bzw. Leitplanken, woraus sich eine gewisse Betriebsblindheit ergibt. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber es gibt eben Denkmuster, die erst durchbrochen werden müssten, bevor es bezüglich Bitcoin Klick machen kann. Wie offen kann ich beispielsweise sein, wenn ich 10 Jahre lang höre, dass die Geldmenge ausgeweitet werden muss und die Geldmenge atmen können muss? Dann schaue ich mir durch diese Brille Bitcoin an und stelle fest, dass es nicht so ist. Die Konsequenz wäre für mich, alles, was ich gelernt habe, spricht dagegen. Das heißt, meine Ausgangshaltung ist schon per se negativ. Und diese Ausgangshaltung hält mich schlicht davon ab, mich weiter mit Bitcoin zu befassen. Wenn ich aber schon auf diesem Level aussteige, komme ich gar nicht mehr in die tiefere Auseinandersetzung mit Bitcoin. Das heißt, Bitcoin wird schon abgelehnt, bevor er die Möglichkeit hat, sein Potenzial zu offenbaren. Ganz einfach deshalb, weil ich nicht mehr ausreichend offen sein kann. Im Gegensatz dazu geht ein Mensch, der die Ausbildung nicht durchlaufen hat oder möglicherweise eine andere Ausbildung durchlaufen hat, viel freier an die ganze Thematik heran oder, um es mit den Worten von Superfan Thomas Zehn zu sagen, ein Glas, das voll ist, kann man nicht mehr füllen. Punkt 2. Fehlende Anreize. Wenn wir uns diese Menschen anschauen, stellen wir eben fest, dass sie regelmäßig ein sehr gutes Einkommen haben. Sie haben einen gewissen Status und soziale Anerkennung, also all das, worauf sie ihr Leben lang hingearbeitet haben. Das führen sie zum einen selbstverständlich auf sich zurück, zum anderen aber auch auf die durch das System erst ermöglichte Ausbildung. Das heißt, wir haben hier möglicherweise eine gewisse Dankbarkeit gegenüber dem System. Wenn ich doch aber an das System glaube und davon profitiere, warum sollte ich es dann hinterfragen oder etwas härter ausgedrückt, warum sollte ich den Ast absägen, auf dem ich ganz gut sitze? Was ich damit keinesfalls sagen will, ist, dass die Probleme des Finanzsystems aber nicht auch von diesen Menschen erkannt werden. Man hat nur einfach einen anderen Blickwinkel. Man schaut auf das System durch die Systembrille und hat dementsprechend nur Lösungen, die das System bietet. Folgende zugegebenermaßen überspitzte Beispiele. Die Inflation steigt? Kein Problem. Wir drehen einfach an der Zinsschraube. Das Geld verliert an Kaufkraft? Auch kein Problem. Wir haben ja ETFs, Aktien und Immobilien und diese steigen in der Tendenz. Also ich bin abgesichert. Die Schere von Arm und Reich geht auseinander, weil nicht alle diese Vermögenswerte haben. Ist auch kein Thema. Wir verteilen einfach um. Die Zentralbanken weiten ihre Befugnisse aus. Auch das ist nicht weiter wild. Wir müssen einfach die regulatorischen Daumenschrauben enger schnallen. Die Frage aber, ob gänzlich neu gedacht werden kann bzw. gänzlich neu gedacht werden muss, stellt sich den allerwenigsten. Der dritte Punkt ist schlicht fehlende Zeit. Die meisten Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, arbeiten nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern möglicherweise etwas mehr. Wir müssen hier gar keinen 16-Stunden-Tag ansetzen, gehen wir einfach mal von einem 11-Stunden-Tag aus. 11 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 30 Minuten auf dem Weg zur Arbeit hin, 30 Minuten verliere ich auf dem Weg nach Hause. Eine Stunde am Tag bin ich im Bad bzw. in der Dusche oder auf der Toilette. Ich möchte mich noch etwas bewegen, das heißt 30 Minuten Sport am Tag sollten auch noch sein, viel mehr geht wahrscheinlich nicht. Und ein bisschen Einkauf und Haushalt ist auch noch. Das heißt, unter dem Strich bleiben jetzt noch 2 Stunden übrig und von diesen 2 Stunden müssen wir nochmal 60 Minuten abziehen. 30 Minuten dafür, weil wir eben Menschen und keine Maschinen sind und jeder Mensch am Tag etwas Zeit vergeudet. Und weitere 30 Minuten dafür, weil wir eben Menschen und soziale Wesen sind und uns auch mit anderen Menschen austauschen möchten. Das heißt, von meinen 24 Stunden bleibt noch eine Stunde Zeit am Tag übrig. Diese eine Stunde am Tag ist zum einen natürlich extrem wertvoll. Und wenn ich mich jetzt schon überwinde, nach meinem anstrengenden Arbeitsalltag mir über meine privaten Finanzen Gedanken zu machen, warum sollte ich mir dann über Bitcoin Gedanken machen und nicht über beispielsweise finanzgesellschaftlich akzeptierte Assets wie Aktien und Immobilien? Außerdem, wenn ich doch schon so einen harten Alltag habe, warum sollte ich mir dann nicht einfach mal ein Fußballspiel gönnen oder beispielsweise eine Netflix-Serie schauen? Darüber hinaus haben sich diese Menschen selbstverständlich Techniken angeeignet, um Sachverhalte schnell zu erfassen. Sobald man mit einem neuen Themenfeld konfrontiert wird, werden Automatismen in Gang gesetzt, die dafür sorgen, dass man relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, was gut ist und was nicht, beziehungsweise was eben funktionieren kann und was nicht. Wenn ich daran gewöhnt bin, innerhalb von 3-4 Stunden zu erfassen, ob sich manche Dinge lohnen und andere nicht, gehe ich selbstverständlich davon aus, dass das auch für Bitcoin gilt. Dass Bitcoin aber etwas gänzlich Neues ist, sieht man gar nicht bzw. kann man gar nicht sehen, weil man, wie wir bereits festgestellt haben, bereits vor diesem Punkt aussteigt. Davon abgesehen benutzen auch diese Menschen Google und werden dabei auf die üblichen Vorurteile wie beispielsweise Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Bitcoin ist ein Klimakiller stoßen. Daneben findet selbstverständlich auch ein gewisses Herdenverhalten statt. Jeder schaut nach rechts und nach links. Und wenn jetzt jeder aus dieser Yuppie-Blase sagt, dass Bitcoin nichts ist, fühlt man sich selbstverständlich in der eigenen Entscheidung bestätigt. Wenn aber niemand über dieses Ausgangsniveau an Wissen hinausgeht, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass sich eine andere Auffassung durchsetzen wird. Der vierte und letzte Punkt, was die Außenwahrnehmung angeht, wirken Bitcoin-Maximalisten und Moonboys exakt gleich. Es findet keine Differenzierung statt. Und das kann man den Leuten auch nicht verübeln. Wenn man nach Bitcoin googelt oder auf YouTube danach sucht, sieht man den Inhalten nicht an, ob es seriöse Inhalte sind oder ob es sich salopp gesagt um Marktgeschrei handelt. Mal ganz davon abgesehen, dass man als Content Creator auch in gewisser Weise dazu gezwungen wird, Titel zu wählen, die eher in Richtung Marktgeschrei als Seriosität gehen, weil diese Titel einfach häufiger angeklickt werden. Aber das ist ein sehr ärgerliches, anderes Thema. Jedenfalls können wir festhalten, dass Berichte wie beispielsweise der von KPMG ein deutlich höheres Gewicht beigemessen wird als die Inhalte von Jonas und mir. Fazit. Selbstverständlich hat man eine gewisse Prägung, die davon abhängt, aus welchem Bereich man auf gewisse Probleme schaut und in welchem Bereich man sich aufhält. Das gilt selbstverständlich auch für Jonas und mich. Um Bitcoin begreifen zu können, muss man gewisse Denkgewohnheiten, gewisse Denkmuster ablegen und offen für Neues sein. Das fällt selbstverständlich schwerer, je länger man auf einem Gebiet aktiv ist, weil man natürlich auch viel, viel mehr zu verlieren hat. Wenn ein Prof oder ein Manager nach 40 Arbeitsjahren in Rente geht und dann zugeben muss, dass er sein Leben lang falsch lag, zeigt das auf der einen Seite zwar Größe, ist aber nachvollziehbarerweise äußerst schmerzhaft. Darüber hinaus fehlt vielen Menschen schlicht die Zeit und von außen wirken wir vermutlich alle wie Spinner, die es mit der ganzen Welt aufnehmen möchten. Wir sind aber zuversichtlich, dass es die Zeit richten wird. So, das soll es gewesen sein mit der 10. Folge von Rückblock. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert und uns eine positive Bewertung hinterlasst. Oder solltet ihr den Podcast auf YouTube im Videoformat schauen, dem Video einen Daumen nach oben gebt, unseren Kanal abonniert und einen Kommentar hinterlasst. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ciao!